Herzlich willkommen bei Data Doppio, dem Podcast mit ungefilterten und frisch gemahlenen Einblicken in die Data Science Praxis.
Herzlich willkommen bei Data Doppio. Ich bin Sebastian. Ich kümmere mich hier bei OneLogic um unser Data Science Team, das inzwischen so groß ist, dass ich mich manchmal frage, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und zusammen mit meinem zweiten Gastgeber Andi wollen wir das gemeinsam rausfinden.
Hallo, ich bin Andi. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von OneLogic und kümmere mich in erster Linie darum, die Firma weiterzuentwickeln und auch unser Produkt OneData und freue mich auf diesen Podcast mit dir, Sebastian.
Ich bin auch froh, dass ich heute dich da habe, denn wenn ich mich manchmal frage, was machst du eigentlich den ganzen lieben langen Tag, dann kann ich dich das heute auch fragen. Das finde ich schon mal sehr praktisch.
Wieso machen wir eigentlich diesen Podcast? Was erhoffen wir uns da und was ist eigentlich unser Konzept?
Also, wir werden hier in diesem Podcast in den folgenden Folgen jeweils einen Gast bei uns haben und wir wollen mit diesem Gast über das Thema Data Science in der Praxis reden. Das heißt also mal wirklich diese ganzen Konzepte und Begriffe, die da rumschwirren, ne, von Digitalisierung über Machine Learning AI und digitaler Zwilling, einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen und mit unseren Gästen darüber reden, wie sie es geschafft haben, mit Daten wirklich Wert zu schaffen. Und zwar nachweisbar und hands-on und durch Veränderung ihres Geschäftes und nicht eben dadurch, dass am Ende irgendwie eine coole Analyse oder eine PowerPoint-Folie dann irgendwo in die Schublade gesteckt wurde.
Das heißt, Ärmel hochgekrempelt, Hand angelegt und richtig was mit Daten gemacht und über die tatsächlichen Themen, die dabei entstehen, reden und nicht nur, was wäre denn und was könnte denn und wie sieht die Zukunft aus, sondern was passiert schon heute?
Ja, ich denke, du weißt ja, dass ich OneLogic auch manchmal ganz gerne als die Passauer Datenwerke bezeichne und ich glaube, genau diesen Aspekt wollen wir ja da auch widerspiegeln. Das heißt, uns geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie immer die schlauesten Leute irgendwo zu sein, die da irgendwie mit Begriffen und Konzepten um sich werfen, sondern diejenigen zu sein, wo man danach sagen kann, cool, was wir gemeinsam geschafft haben. Und hier ist eben auch Mehrwert rausgekommen und nicht einfach nur Geld ausgegeben worden für irgendwelche Datenprojekte und Digitalinitiativen und wie das alles sonst noch so heißt. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr bei einem Firmenpodcast, ne? Wir wollen mit unseren Gästen jetzt nicht nur darüber reden, oh, guck mal, wie toll ist OneLogic oder so, sondern auch für unsere Zuhörer sehr wichtig, uns geht es eben wirklich darum zu sagen, wie kann man Data Science in der Praxis anwendbar machen und da alle unsere Gäste da sehr engen Kontakt auch haben zur Realität, sage ich jetzt mal, und nicht zum Konzeptionellen, glaube ich, wird das sehr spannend und auch anwendbar werden für jeden, der hier regelmäßig reinschaltet.
Ja, finde ich gut.
Aber wie gesagt, eigentlich sind wir hier nur die Gastgeber. Wir wollen über Data Science Praxis reden. Warum eigentlich?
Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass wir das ganze Thema Daten, AI, Data Science, Machine Learning, wo es ja ganz, ganz viele Begrifflichkeiten gibt, mal so ein bisschen aus diesem sehr, sehr komischen Licht, aus diesem Unbekannten rausholen und in echte Themen überführen. Weil es gibt ganz viele tolle Sachen, die man mit Daten machen kann. Es gibt ganz viele tolle Anwendungen. Wir haben ganz viele tolle Kunden und Gäste über die nächsten Wochen und Monate, die dann ein bisschen erklären wollen, was man eigentlich damit Tolles tun kann und was schon wirklich Tolles möglich ist heutzutage und nicht nur, naja, dass dieses große strategische Thema AI, Digitalisierung, dahinter steht und konkret passiert.
Haben Sie schon eine Digitalisierungsstrategie oder diesen ganzen Kram, den man da so ganz oft hört? Und wir haben uns, glaube ich, auch geeinigt, wir machen nichts mit Clubhouse und Berlin oder so, sondern eher, wir krempeln die Ärmel hoch und schauen mal in die Praxis der Data Science rein, oder?
Ich glaube, es passt besser zu uns.
Ich glaube auch, dass wir da ein bisschen auf dem Boden bleiben. Und das andere, da müssen wir uns einfach auch nochmal einig werden. Ich war gestern auch schon wieder in einer Veranstaltung, wo es die ganze Zeit einfach nur darum ging, sagen wir jetzt AI, sagen wir Machine Learning, sagen wir Daten. Ich glaube, wir können uns mal darauf einigen, wir werden diese Begriffe einfach um uns schmeißen und meinen eigentlich eh immer das Gleiche, Wertschöpfung mit Daten, oder?
Genau das. Und ich glaube, am Ende muss man auch die Begrifflichkeit nicht größer machen, als sie sind. Ich glaube, es geht wirklich darum, wie kann man aus Daten, die man im Unternehmen hat, die man irgendwie öffentlich zugänglich hat, tatsächlich auch Mehrwert holen? Wie kann man da tolle Sachen machen und wie hilft es Unternehmen und Mitarbeitern, das Leben leichter zu machen? Und das, glaube ich, mal in der echten Welt zu sehen, Da freue ich mich drauf und ich glaube, es wird sehr spannend.
Finde ich auch maximal sympathisch. Also nicht mehr diese ganzen Öl, Gold und was weiß ich Metaphern, die man da draußen hört, die eh keiner so richtig versteht, sondern einfach mal zu sagen, wie geht das wirklich? Und ich glaube auch einfach mal, dass dieser Vorhang so ein bisschen weggezogen gehört, ne, wo man dann immer sagt, ja, dieses ganze Datenthema und das ist alles kompliziert und komplex. Also natürlich ist das nicht immer ganz einfach, was man da macht, aber ich denke, da muss man sich jetzt auch nicht mehr Komplexität und Nimbus geben als unbedingt notwendig. Also da kann man auch irgendwie tief genug drin sein, um dann auch nicht so tun zu müssen, als wüsste man es besser als alle anderen.
Absolut. Und vielleicht auch, dass wir dadurch ein bisschen erreichen, dass Leute weniger Angst haben von dem ganzen Thema Daten, weil sehr viele Diskussionen drehen sich dann gleich wieder um Datenschutz, obwohl das gar nicht notwendig ist. Und man kann ganz tolle Sachen machen, ohne persönliche Daten von Personen anzugreifen. Und ich glaube einfach, dieses Thema so ein bisschen mit echten Anwendungsfällen zu erzählen, was passiert da in der Praxis tatsächlich und warum muss man eigentlich keine Angst davor haben, das würde mich freuen, wenn es bei den Zuhörern ankommt.
Aber wer schützt die Maschinen, Andi? Wer schützt die Maschinen? Ja. Maschinen brauchen auch Rechte. Na, gucken wir mal, wie man da weiterkommt. Also wie gesagt, wir haben noch viele Gäste, die kommen werden. Kunden, die wirklich spannende Projekte machen. Und ich freue mich schon riesig darauf, die zu interviewen. Aber wie gesagt, heute habe ich ja dich hier, Andi. Und da dachte ich mir, wir unterhalten uns mal ganz kurz über so ein Thema, von dem ich dich jetzt in letzter Zeit schon immer wieder habe reden hören. Und zwar über das Thema Datenprodukte. Kannst du uns mal kurz sagen, was du drunter verstehst? Und dann schaue ich mal, ob ich das Gleiche drunter verstehe.
Sehr gerne. Ich glaube, die größte Unterscheidung bei Datenprodukten zu dem, wie momentan mit Daten gearbeitet ist, ist, dass Daten momentan als Projekt verarbeitet werden. Das heißt, jemand hat eine tolle Idee und arbeitet dann für 3 Monate an dem Projekt, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Mit dem Projekt ist aber noch kein Mehrwert geschaffen, weil ist es nicht im täglichen Einsatz. Da wurde einmal was erkannt, super. Richtig spannend wird es aber, wenn aus so einem Projekt ein tatsächliches Produkt wird, das täglich im Einsatz ist, wo Endanwender davor sitzen können, damit arbeiten können. Und ich glaube, das ist die große Unterscheidung, wegzugehen von diesem ganzen Projektgedanken in einen Produktgedanken, was dann auch ganz andere Skills mit sich bringt, wo man andere Fähigkeiten benötigt, als heutzutage eigentlich Data Science und AI verstanden wird.
Das heißt also, Produkt ist ja auch noch ein etwas abstrakter Begriff. Das heißt, worauf du ja abzielst, ist, dass du sagst, naja, die Verarbeitung von Daten, da kommt man oftmals dahin oder man startet so, dass man sagt, naja, jetzt lass uns mal ein Projekt machen, um zu sehen, was wir mit den Daten anfangen können. Dass es ja aber eigentlich eher darum geht, sich nicht zu fragen, wie können wir uns jetzt eine Weile lang damit beschäftigen, sondern eher von hinten gedacht werden sollte, dass man sagt, wo wollen wir eigentlich und wie wollen wir eigentlich unser Geschäft verändern? Und wie können Daten dabei eine Rolle spielen, dass das dann auch dauerhaft geschieht, oder?
Genau, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man muss auch überlegen, ist denn überhaupt jemand bereit, mit den Daten auch was zu ändern? Wenn die Leute immer noch so weiterarbeiten wie vorher und keine Veränderung, also kein Change Management dann auch passiert mit den Daten, erzielst du auch keine Verbesserungen. Also es ist schon ein Thema, das ganzheitlich betrachtet werden muss von, ich sage mal, von der Idee bis hin zum Produkt, das tatsächlich im täglichen Einsatz ist.
Also ich mache ja immer total gern die Fabrikführung dann zusammen mit Kunden. Also erstens, weil es cool ist, weil es mir erlaubt, auch als erwachsener Mensch nochmal die Sendung mit der Maus quasi live zu haben. Aber auch, weil es ja wirklich dann auch nochmal den Gedanken schärft, also nicht nur, wie entstehen die Daten, also an welcher Rohrleitung sitzt da der Sensor, sondern dass man eben auch mal die Leute kennenlernt und da jemand ist, der, was weiß ich, seit 20 Jahren dafür sorgen muss, dass so ein Chemiewerk sich läuft, ne, was ja auch wirklich Sicherheitsaspekte und sowas hat. Das ist ja nicht ungefährlich, dieser ganze Kram. Und sagen wir dann, naja, so wie du es die letzten 20 Jahre gemacht hast und ja gut damit gefahren bist, könntest du das nicht zukünftig so ein bisschen anders machen, weil wir haben da jetzt eine tolle Datenlösung. Ich meine, an den Punkt muss man ja dann auch erstmal kommen mit diesen Leuten.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch, also ein Datenprodukt zu bauen, erfordert mehr Skills, als nur ein Projekt zu machen. Du musst nämlich am Schluss auch bei einem Datenprodukt überlegen, was sind deine Personas? Also wer wird damit arbeiten? Versteht ihr die Sprache überhaupt? Also nicht jeder Mensch kapiert Boxplots und Ähnliches. Also man muss ja das auch wieder übersetzen. Was kann man wirklich damit machen und wie kann man das verstehen? Und ich glaube, das ist eben das Spannende, dass ich im Prinzip auch Stakeholder-Management brauche wie bei einem anderen Produkt. Ich muss mit Leuten reden, ich muss Personas definieren und muss überlegen, wie können die eigentlich, welche Entscheidungen wollen die treffen und welche Jobs wollen die damit lösen?
Würdest du denn eigentlich sagen, dass Datenprodukte das gleiche sind wie Softwareprodukte oder unterscheidet sich das für dich?
Für mich ist, wie es gestaltet wird, sehr ähnlich. Der große Unterschied ist, dass bei Datenprodukten der Einfluss durch die Daten kommt. Und es überlegt sich nicht jemand quasi, wie will ich eigentlich damit interagieren. Also das ist, ich sage mal, der Treiber ist ein anderer. Und der Treiber sind die Daten im Unternehmen. Und das ist das super Spannende, weil man nicht schon vorher mit Scheuklappen reingeht, sondern dann eben basierend auf den Echtdaten sich überlegt, wie man die meisten Nutzen daraus steuern kann.
Ja, und ich glaube auch, dass die Daten ja maßgeblich das Verhalten von so einem Datenprodukt dann auch beeinflussen können. Ne? Was für mich, glaube ich, auch zum Beispiel Auswirkungen auf solche Sachen hat, wie, ja, was meine Softwareentwicklung ja standardmäßig macht, so Sachen wie Teststrategie oder sowas, dass man sagt, auf einmal reicht es gar nicht mehr, wenn ich meinen Code getestet habe, sondern ich muss auch genauso für die ganzen Dateninputs eine Teststrategie entwickeln, weil die halt auch dazu führen können, sehen wir ja auch immer wieder, dass irgendetwas einem komplett um die Ohren fliegt, wenn man da nicht aufpasst.
Ja, ein gutes Beispiel fand ich jetzt, als die Corona-Pandemie gestartet ist, wie sich die Handelszahlen plötzlich massiv verändert haben. Toilettenpapier durch die Decke gegangen. Das ist aber auch das Gleiche, was du sagst. Ich brauche das Qualitätsmanagement von einem normalen Softwareprodukt, dann eben auch bei einem Datenprodukt. Ich muss sicherstellen, dass die Daten noch passen. Weil wenn wir Prognosen einfach gemacht hätten mit den reinkommenden Daten, dann wäre ganz Deutschland jetzt voll mit Toilettenpapier. Das würde man auch nicht wollen. Von daher ist es wirklich, dieses Ganzheitliche als Produkt zu sehen, ist wirklich ein Schlüssel, um damit auch Mehrwert zu machen.
Ich erinnere mich noch in den 80er Jahren, so alt bin ich, da gab es dann immer die Diskussion um den Butterberg, weil wir irgendwie einen Butterüberschuss hatten. Ne? Und dann hätten wir jetzt heute einen Klopapierüberschuss. Naja, mal schauen, was da besser oder schlechter ist. Schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Unterschied, den wir, glaube ich, auch mit unseren Gästen besprechen sollten. Und das ist, dass, glaube ich, so ein Softwareprodukt, da ist es oftmals viel klarer, wer ist eigentlich der Auftraggeber, wer ist der Auftragnehmer und wer sind die Verantwortlichen für so eine Umsetzung. Und Datenprodukte, wenn man aus den Daten Wert schaffen will, ja auch ganz häufig so einen crossfunktionalen Aspekt haben. Ne? Also, dass man da wirklich über Silos hinweg Daten vernetzen muss, dass man sich dann auch erstmal fragen muss, wer ist eigentlich verantwortlich für die Daten, sowohl inhaltlich als auch technisch. Also, dass einfach dieser Entstehungsprozess und dann natürlich auch am Ende die Wartung von so einem Datenprodukt wesentlich aufwendiger ist, weil man einfach über klassische Organisationsstrukturen hinweg denken und arbeiten muss und das auch längerfristig. Also man bricht ja auch was Organisatorisches auf eigentlich mit so einem Produkt.
Absolut, und da wird es eigentlich meistens immer extrem spannend, weil in allen Projekten, wo wir den meisten Wert geholt haben, haben wir das immer dann geschafft, wenn wir verschiedene Töpfe miteinander auch kombinieren konnten. Also wenn wir Daten ausnehmen aus einer Webanwendung, mit Daten von einer öffentlichen Schnittstelle, mit Daten von einer Konfigurator, mit SAP-Daten, wenn man die unterschiedlichsten Töpfe zusammenbringen kann, dann hat man immer extremen Mehrwert. Und das ist eigentlich genau das Spannende, weil die größte Herausforderung liegt eigentlich immer daran, wie kann ich diese unterschiedlichen Quellen so harmonisieren und zusammenbringen, dass ich damit auch nachhaltigen Produkt schaffen kann. Und das Thema Organisation ist dabei leider auch immer recht wichtig, weil wenn die Leute nicht mitspielen und nicht auch quasi sicherstellen, dass die Qualität der Daten gut ist, kann man das auch nicht am Ende zum Erfolg führen.
Naja, das ist ja auch ein Riesenthema. Also mit Daten gewinnst du ja eigentlich keinen Blumentopf, die aufzuräumen, aber es wäre halt aus einer mittel- bis langfristig, also wenn man nachhaltig über Daten nachdenkt, müsste man sich eigentlich auch immer wieder fragen, wie räumen wir eigentlich die Datenlandschaften auch auf in einem Unternehmen, ne? Weil wir es ansonsten einfach auch nicht verwenden können. Also es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, den ich gerade bei der Erstellung von Datenprodukten dann immer interessant finde, und das ist, am Anfang traut einem das ja auch keiner zu, dass man diese ganzen Datenquellen dann vernetzt bekommt, und wenn man das dann aber erstmal geschafft hat oder wenn dann so quasi in der größeren Organisation so ein bisschen so gerochen wird, dass das jetzt endlich mal jemand schafft, diese Datensilos aufzubrechen, dann wird ja irgendwie die Schlange gestanden, ne? Und jeder sagt dann, ja, könnte ich mit diesem Datenprodukt nicht eigentlich auch das machen und das wäre cool und so. Also dann so in den Feature-Request-Top dann unheimlich was reingekippt wird, weil natürlich jeder dieses Potenzial erkennt, was da in den Daten dran steht, aber gleichzeitig eine unheimliche Hürde besteht, am Anfang wirklich diese Aufräumarbeiten zu machen und diese schwierigen Datenverständnis und Verknüpfung dann zu schaffen. Und ich glaube, da werden auch unsere Gäste noch einiges davon erzählen können. Ich glaube, wir haben manchmal gar keine Ahnung, wie viel die da in irgendwelchen Gremien sitzen mit Architekten und Fachleuten und so und da wirklich einfach auch die Werbetrommel rühren müssen, dass man einfach mal diese verschiedenen Welten da zusammenbringt, die sich da immer finden.
Ja. Und ich meine, es ist ja auch in jedem größeren Unternehmen müssen solche Projekte durch den Betriebsrat. Also das ist schon ein großer Aufwand. Aber wenn es mal da ist, dann hat man extremen Mehrwert. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dass wir im Podcast einige Gäste haben werden, die auch mal so ein bisschen erzählen, was sie eigentlich mit Daten alles erreichen können. Also zum Beispiel ein Gast wird darüber berichten, wie er es geschafft hat, verschiedene Töpfe zusammenzubringen um jetzt endlich mal in der Stahlproduktion den Prozess Ende zu Ende abbilden zu können, was da vorher noch nicht gab.
Mein Problem wird wirklich sein, dann bei unserem Gast hier dann kein Wortspiel zu machen, so rund um das Thema Töpfe zusammenschweißen oder so. Ich werde mir allergrößte Mühe geben. Andi, du kennst meinen Hang zum Wortspiel. Aber wir haben ja diesen Podcast hier auch aufgesetzt, weil wir eben jetzt nicht abstrakt über Themen wie künstliche Intelligenz, neuronale Netze und KI-Strategie reden wollen. Ich glaube, da gibt es auch wirklich genug Rede, sondern dann eben auch mal sagen wollen, ja, wenn es jetzt um den Block Stahl geht, wie kommt der eigentlich digitalisiert irgendwo an? Und was bringt das eigentlich auch, ne? Also irgendwie so eine Stahlbramme irgendwo digital als Zwilling vorliegen zu haben, das sind ja lauter Begriffe, mit denen da immer um sich geschmissen wird. Und wo es uns, glaube ich, auch mal einfach ganz gut tut, da zu sagen, was passiert denn damit in der Realität? Und wenn man mal diese ganzen Beraterkonzepte und Folien mit 8 Kästchen, die wunderbar zusammenpassen, einfach mal wegnimmt und sagt, wo nutzt es denn wirklich da draußen? Ich glaube, ein paar Gäste haben auch schon final zugesagt, oder? Wen haben wir denn hier so in den nächsten Folgen bei uns zu Gast?
Zum einen haben wir Professor Granitzer von der Uni Passau, der den Lehrstuhl Data Science innehat. Carsten Bange von der BARC, sehr, sehr großes Analysehaus. Wir haben Daniel Tröndle vom BASF. Da freue ich mich echt drauf.
Ich mich auch. Und was ich jetzt schon mal gelernt habe, ist, dass, glaube ich, dieses Thema Datenprodukt, so wie du es beschrieben hast, uns auch als Thema begleiten wird. Dass wir also immer wieder sehen werden, die Kunden, die erfolgreich sind, und die laden wir natürlich auch ein und sind ja auch die meisten unserer Kunden, die wirklich weggegangen sind vom Thema Digitalisierung und Daten über einen, als Projekt nachzudenken, sondern sagen, hier müssen wir Veränderung schaffen und Veränderung schaffen wir durch Produkte. Das heißt also, genauso gut, wie wir, glaube ich, sagen könnten, wir sind ein Podcast über die Data Science Praxis, könnten wir einfach nur sagen, wir sind ein Podcast über Datenprodukte, aber den Begriff, den wird ja erst dann jeder verstehen, wenn wir den in den nächsten Folgen dann aufgenommen haben. Von daher würde ich sagen, wer sich für das Thema Datenprodukte weiter interessiert, und ich kann nach diesem Podcast nicht verstehen, dass es jemanden geben sollte, der das nicht tut, soll bitte wieder einschalten. Wir werden, wie gesagt, auch in den nächsten Folgen dann mit Gästen rund um das Thema Data Science Praxis, echte Wertschöpfung, wenig Berater, bla bla, reden. Und Andi, ich würde sagen, als Gründer und Mitgastgeber gebühren dir die letzten Worte hier heute.
Sebastian, vielen Dank. Ich kann nur sagen, ich freue mich, wenn Leute zuhören, das Datenthema auch danach hoffentlich besser verstehen. Und ich freue mich schon sehr, ehrlich gesagt, auf unsere Gäste, mit denen mal so ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und mal über echte Dinge reden, mal gucken bei einem Kaffee, was da wirklich in der Welt draußen passiert und welche tolle Dinge man Daten erreichen kann. Und hoffe, dass unsere Zuhörer wieder einschalten.
Wunderbar. Und wer auch daran erinnert werden will, dass er wieder einschaltet, der kann diesen Podcast auch gleich abonnieren auf allen üblichen Plattformen. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten natürlich auch gerne uns jederzeit Feedback geben. Welche Themen interessieren euch? Welche Gäste habt ihr vielleicht? Ich meine, es müssen ja nicht nur unsere eigenen Kunden sein, die hier erzählen. Von daher, bis dann.
Ciao.
Das war Data Doppio, der Podcast von OneLogic. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass wir Ihnen spannende Einblicke in die Welt der Data Science geben konnten. Um keine Folge zu verpassen, sollten Sie unseren Podcast auf Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.